Liebe Leute, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Und wenn ihr euch wundert, dass wir ein paar Hintergrundgeräusche haben, dass es nicht ganz so clean ist von der Audioqualität, wie ihr das gewohnt seid, dann liegt das daran, dass ich euch gerade einmal mitnehme um den Block. Ich bin kurz vor die Tür und laufe mit euch einmal um den Block. Es kratzt in meinem Hals ein wenig. Das ist auch der Grund, warum diese Folge ein bisschen anders ist als die Folgen, die ihr sonst so kennt. Ja, Weihnachten. So fangen wir erstmal an. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Damit geht Weihnachten ja schon langsam zu Ende. Ich hoffe, ihr habt echt schöne Tage gehabt. Ich hoffe, ihr konntet entspannen, habt ruhige, friedliche Weihnachten gehabt und geht jetzt guten Mutes erstmal in diese fantastische Zeit. Ich liebe die wirklich zwischen den Jahren. Ich liebe die, weil es so, ja, weil es so schön ruhig ist. Weil in der Regel nicht so viele Leute was wollen von einem, weil wenig Termine sind, weil gefühlt die Welt so ein bisschen stillsteht und es die Möglichkeit gibt, ein bisschen zurückzuschauen, aber auch schon langsam den Blick nach vorne zu richten und ja, eigentlich in so einer Zwischenebene sich zu befinden. Das mag ich ganz gerne. Für uns ist der zweite Weihnachtstag, also für uns zu Hause, auch immer was Besonderes, weil wir einen Geburtstag feiern an diesem zweiten Weihnachtstag. Und ja, ich bin dabei, mich noch so ein bisschen zu erholen. Ich habe am Tag vor Weihnachten tatsächlich gemerkt, oh, da klopft aber eine Erkältung ziemlich laut an. Wir hatten zwei Familienmitglieder hier, die über eine Woche flach lagen vor Weihnachten. Und ich dachte schon, oh, es geht an mir vorüber. Ich bin so robust. Mir kann das alles nichts anhaben. Pustekuchen. Hab's dann doch noch bekommen. Aber das Tolle ist, gestern am Heiligen Abend, also ich nehme diese Folge hier gerade auf, am Tag vor der Veröffentlichung, da war ich schon wieder halbwegs auf dem Damm. Und das liegt auch daran, oder lag auch daran, bin ich der festen Überzeugung von, dass ich nach wie vor draußen schlafe. Wenn du nämlich erkältet bist und dann draußen schläfst und dafür sorgst, dass es warm genug ist, dass du nicht frierst, dann ist das das Allerbeste, was du machen kannst, weil du immer feuchte Luft hast. Die du ja mit einigen Hausmitteln immer versuchst zu kreieren, zum Beispiel mit einem Dampfbad, ja, feuchte Luft einzuatmen oder viel zu trinken, ja auch einer der besten Tipps, wenn du stark erkältet bist, einfach viel zu trinken, Feuchtigkeit irgendwie in den Körper zu bringen. Und das funktioniert eben wunderbar, ganz automatisch, wenn du draußen schläfst und diese feuchte Luft atmest. Ob es jetzt regnet oder nicht, die Luft ist draußen im Winter in der Regel immer feuchter als zu Hause in deinen vier Wänden, in deinem Raum, in dem du schläfst. Naja, und so war es wirklich nur ein Tag, an dem ich durchgehangen habe und das Gefühl hatte, oh wei, ich möchte eigentlich gerade niemanden treffen oder sprechen. Heute ist es nun auch nicht so, dass ich schon wieder sage, oh, lass uns mal eine ganze Podcast-Folge aufzeichnen. Ich hatte mir das eigentlich vorgenommen, in der Podcast-Folge zurückzublicken auf das Jahr und auch im Podcast den Blick schon wieder ein bisschen nach vorne zu richten. Das holen wir nach. Das machen wir jetzt heute nicht, weil mir danach noch nicht ist. Aber ich möchte auf andere Weise mit euch zurückblicken. Und zwar auf die meistgehörten Folgen, die meistgehörten Frei-Raus-Folgen in diesem Jahr 2024. Das machen wir jetzt gar nicht in aller epischer Breite und detailliert, aber ich will euch kurz wissen lassen, welche Folgen das waren. Und zwar zum einen die Folge mit Johanna Geils, die durch Europa gewandert ist und davon ja sehr anschaulich, sehr leidenschaftlich, sehr persönlich erzählt hat. Alle Folgen, das vorab, die packe ich euch auch nochmal in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr ja abonnieren könnt unter christophhörster.com/frei raus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und da packe ich euch jetzt in der nächsten Ausgabe die Top 5 Folgen des Jahres einfach mal rein. Wie gesagt, Johanna, dann Robin, der durch Deutschland gewandert ist auf dem Nord-Süd-Trail, die Folge mit Geraldine und Patrick, die einen alten, 500 Jahre alten Hof ganz im Süden Deutschlands gekauft haben. gekauft haben und bis heute und mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch aufbereiten und die eine ganz spannende Geschichte zusammen haben, die beiden und ihre kleine Familie. Dann eine Folge über das neue Buch von mir, das im Frühjahr erschienen ist. Für mich natürlich auch ein persönliches Highlight und weiteres persönliches Highlight für mich in diesem Jahr. Die Folge über meine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad von München. Und genau diese Folge will ich heute nochmal mit euch teilen. Quasi als Rückblick stellvertretend auf dieses Ja, ihr hört also heute nochmal, wie ich von München aufgebrochen bin, um in einem relativ kleinen Zeitfenster nach Venedig zu fahren mit dem Fahrrad. Ihr hört auch, wie ich wieder zurückgekommen bin. Dann hatte ich relativ wenig Zeit und habe eine ganz interessante Variante gewählt. Und ja, könnt euch in den nächsten Minuten also auch nochmal so ein bisschen wegbeamen von dort, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid. Vielleicht aber auch nebenher, das würde mich besonders freuen, paar Ideen spinnen, paar Träume weiterdrehen für euch ganz persönlich und das ja vielleicht auch mitnehmen in eure Planung, sofern sie dann irgendwann konkret wird für 2025. Und ich wünsche euch schon jetzt vor allem, dass ihr gut rüberkommt in dieses neue Jahr. Denn die nächste Folge frei raus, die dann auch wieder eine richtig frische sein wird, die hört ihr erst im kommenden Jahr. Und zwar am nächsten Donnerstag, am 2. Januar. Ich wünsche euch jetzt viel Freude mit der Tour über die Alpen. Und bevor wir da reingehen, machen wir eins. Wir atmen wie immer noch einmal kurz durch.
Wenn wir uns die aktuelle globale politische Entwicklung so anschauen, dann kann es, vor allem mit Blick auf den Umgang mit der Natur, schon mal passieren, dass uns die Hoffnung verlässt, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Gerade in dieser Situation ist es aber umso wichtiger, uns stark zu machen und für das einzustehen, was wir für richtig und wichtig halten. Im Kleinen, in unserem Alltag. Offen bleiben für Neues, Respekt zeigen, zuhören, andere unterstützen. Und noch nachhaltiger leben. In Sachen Nachhaltigkeit ist ein erster entscheidender Schritt heute noch möglich mit einem Wechsel zu einem Ökostromanbieter. Ich selbst bin Kunde bei Naturstrom, weil das für mich der transparenteste und vertrauenswürdigste Anbieter ist. Bei Naturstrom werden 100% des grünen Stroms aus Sonne, Wind und Wasser in Deutschland gewonnen. Und pro verbrauchter Kilowattstunde fließt ein fester Fördersatz direkt in den Bau neuer grüner Energieanlagen in Deutschland. Zu Naturstrom zu wechseln ist für dich total easy, weil Naturstrom alle Formalitäten übernimmt. Auch die Abmeldung beim bisherigen Anbieter. Bei Naturstrom gibt's übrigens nicht nur Strom, sondern auch Gas. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dir das Angebot von Naturstrom mal anzuschauen. Tun kannst du das unter naturstrom.de/frei raus. Da kannst du dir auch ein Startguthaben von 30 Euro sichern. naturstrom.de/frei raus. Ja, wo fangen wir an? Am besten vorne, vielleicht sogar noch deutlich vor dem Aufbruch, vor dem Start mit dem Rad. Nämlich bei der Planung. Wenn ich mit dem Fahrrad über die Alpen fahren möchte, habe ich viele Möglichkeiten. Genauso wie wenn ich zu Fuß über die Alpen laufen möchte. Gibt's ja verschiedene Routen. Es gibt kürzere, die dann, manchmal habe ich das Gefühl, nicht so richtig ein über die Alpen sind, weil man schon auf einer gewissen Höhe startet und auch nicht ganz wieder runter geht. Ich wollte richtig über die Alpen rüberfahren und habe mir deshalb gedacht, ich möchte von München nach Venedig. Venedig als Ziel ist natürlich auch was ganz Besonderes. Das Meer als Ziel ist was ganz Besonderes, gerade für mich, der ja aus dem Norden kommt und ja, so ein bisschen am Meer zu Hause ist, auch wenn ich in Hamburg lebe. Dieses Gefühl, da am Wasser anzukommen. Ich finde, das Meer ist sowieso immer ein gutes Ziel. Kurz bevor ich losgefahren bin, dann hat jemand zu mir gesagt, warum fährst du nicht einfach andersrum von Venedig nach München? Weil es bei mir auch so ein kleines logistisches Problem noch gab, nämlich wie komme ich rechtzeitig wieder von Venedig nach München mit dem Fahrrad, weil ich noch einen wichtigen Termin hatte, einen Anschlusstermin sozusagen in München, komme ich auch später noch dazu. Und ja, deshalb diese Idee, vielleicht von Venedig nach München zu fahren, hat sich in mir direkt alles gegen gesträubt, weil ich gerne ans Meer fahren wollte, weil ich gerne runterfahren wollte und zwar ganz runter von den Alpen wieder, nämlich auf Null, auf Höhe des Meeresspiegels. Deshalb München-Venedig, also einmal richtig ehrlich drüber. Über diesen Gebirgszug. Das heißt nicht, dass sowas wie Oberstdorf, Meran zu Fuß keine Alpenüberquerung ist, natürlich nicht, aber ich wollte mal so richtig drüber. Das sind insgesamt, je nachdem, welche Route man nimmt, so zwischen 500 und 600 Kilometer. Man kann es natürlich auch eine Route nehmen, die noch viel, viel länger ist, aber in diesem Rahmen bewegen sich so die meisten Routen. Ich habe das so gemacht, dass ich mir als erstes München und Venedig als Start- bzw. Zielorte gesetzt habe in einer Navigations-App und dann einfach auf Gravelbike geklickt habe und mir mal was habe vorschlagen lassen. Gravelbike, das vielleicht einmal noch vorab, überhaupt die Wahl des Fahrrads. Ein Gravelbike ist ein Rad, Gravel steht für Schotter, das geländegängig ist, das auch auf unebenem Boden gut performt sozusagen, also gut vorankommt, also Reifen hat, die ein Profil haben, die ein bisschen dicker sind als jetzt Rennradreifen. Ein Gravelbike ist aber trotzdem von seiner Erscheinung eher ein Rennrad als irgendein anderes Rad. Es hat nämlich diesen klassischen Rennradlenker, der nach unten gebogen ist und auch die eher sportliche Geometrie von einem Rennrad. Das war meine Wahl, weil ich sportlich und zügig unterwegs sein wollte, weil ich aber auch die Option haben wollte und die brauchst du definitiv auch, wenn du über die Alpen fährst, mal Offroad zu fahren. Wenn du jetzt nur mit dem Rennrad unterwegs sein willst, geht das natürlich auch, aber dann ist klar, du bist immer an den größeren Verkehrsadern, zumindest immer auf asphaltierten Straßen unterwegs und hast wenig Optionen, da mal von abzubiegen. Kannst natürlich auch mit dem Mountainbike los, wunderbar, kannst natürlich mit einem normalen Tourenrad los und da auch mal einen Schotterweg fahren. Ich habe mich für dieses Gravel Bike entschieden. Und ja, das einfach eingegeben auf meiner Navigations-App, auf der Outdoor-Navigations-App, dann bekommst du was vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, ah, so richtig gefällt mir das noch nicht. Das ist vielleicht ein recht direkter Weg, aber der ist mir auch noch zu nah an den größeren Adern, die da durchlaufen, ja meist durch die Täler in den Alpen. Man muss immer über einen Pass mal rüber, logischerweise, aber größtenteils laufen natürlich die Wege, das macht ja auch Sinn, durch die Täler in den Alpen. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so für Routen, die andere schon gefahren sind und habe dann eine entdeckt in dieser Outdoor-Navigations-App. Das auch hier an dieser Stelle vorab. Ich werde euch weiterführende Links und Infos alle in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, der jetzt am Sonntag erscheint und der jede Woche Sonntag erscheint. Wenn ihr diese Folge erst später hört und ihn abonnieren wollt, diesen Newsletter, dann kriegt ihr auch immer einen Link zu dem Newsletter-Archiv unten drin in eurem Newsletter und da findet ihr dann ja alle Newsletter aus den letzten Jahren und könnt euch da ordentlich durchwühlen. Das heißt, diese Information werdet ihr dann auch finden, wo ich gefahren bin. Also die Route, die stelle ich euch da mal rein, weil ich jetzt gerade nur gesagt habe, eine Outdoor-Navigations-App. Welche das war, das werdet ihr dann dort sehen. Ihr werdet da auch nochmal Infos bekommen, was ich dabei hatte und so weiter und so fort. Und da sprechen wir natürlich auch in dieser Folge nochmal drüber, aber das hier an dieser Stelle schon mal vorab in dem Newsletter, gibt's das dann alles nochmal schwarz auf weiß und zum Nachvollziehen. Abonnieren könnt ihr den Newsletter, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christophförster.com/frei raus. So, und in der App hatte ich nun eine Route gefunden, die schon mal jemand gemacht hat mit dem Gravelbike von München nach Venedig und dort eingestellt hat. Die hat mir sehr gut gefallen und habe ich gedacht, pass auf, die nimmst du dir erstmal und an der orientierst du dich. Und genau so habe ich das gemacht. Offiziell hat diese Route von München nach Venedig 560 Kilometer, glaube ich. Ich bin in München nicht direkt im Zentrum gestartet, sondern ein kleines bisschen außerhalb, weshalb dann nochmal 10 Kilometer dazu kamen. Also das waren so 570 Kilometer, die da vor mir lagen. Höhenmeter sind ja auch immer ganz interessant. Das sind auf dieser Route 5300 Höhenmeter gewesen. Also 5300 hoch und 5800 wieder runter. Ein bisschen mehr runter, weil Venedig mit seiner Lage am Meer und Höhenmeter 0 natürlich etwas tiefer liegt als München. Aber die Höhenmeter runter tun natürlich auf dem Fahrrad nicht so weh wie zu Fuß. Da sind die durchaus relevant. Aber auf dem Rad, da musst du ja mehr oder weniger einfach nur rollen. Also, das lag vor mir und das wollte ich machen. Zwischendrin hatte ich noch überlegt, eine ganz andere Route zu fahren, mir das ganz individuell da zusammenzustellen und habe dann aber gesehen, da sind so viele steile Abschnitte, das würde ich in dieser Zeit, die ich habe, nicht schaffen. Und da sind wir natürlich gleich bei einem anderen sehr, sehr wichtigen Thema, den Kompromiss zu finden und zu machen zwischen der Zeit, die du hast, und dem, was du erleben willst, welcher Herausforderungen du dich stellen möchtest, ja, was die Höhenmeter, was die Route betrifft und so weiter. Ich hatte ein recht begrenztes Zeitfenster, nämlich 4 Tage. Ich bin am Montag früh losgefahren in München und musste am Donnerstagabend ankommen in Venedig, hatte mir schon einen Bus gebucht, einen Nachtbus zurück von Venedig nach München am Donnerstagabend um 21 Uhr, der dann am Freitag früh wieder ankommen sollte in München. Und das war mir wichtig, weil ich nämlich am Freitagnachmittag einen Teil meiner Familie in München getroffen habe, um mit meinem Sohn ins Stadion zu gehen zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, Fußball-Europameisterschaft. Das war natürlich wichtig, da durfte ich nicht zu spät kommen und deshalb musste ich Donnerstagabend in Venedig schon in diesen Bus steigen. So, das war die zeitliche Begrenzung, 4 Tage Zeit. Da kannst du jetzt natürlich nicht sagen, ich möchte 700 Kilometer fahren und mir besonders viel Zeit lassen. Überall, über die kleinsten Pässe und die steilsten Abschnitte, die abgelegensten Wege, wo du dann sicherlich auch mal schieben musst und so weiter. Das war zumindest mir nicht möglich, wenn ich denn diese ganze Strecke schaffen wollte von München nach Venedig. Und so ist es natürlich immer ein Kompromiss. Habe mich für diese Route entschieden und bin dann am Montagmorgen losgerollt in München. Bei leider doch einem bisschen ungemütlichen Wetter. Die Aussichten waren sehr mäßig für die Tage, die ich hatte. Die waren leider festgelegt, die Tage. Auch da war ich nicht flexibel, aber ich habe gedacht, natürlich fahre ich los. Ich fahre los und guck, wie es wird. Es wird, die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, wenn ich draußen war, nicht den ganzen Tag regnen. Es wird manchmal ein bisschen weniger regnen und es wird schon irgendwie gehen. Die ersten Stunden hat es dann tatsächlich nur geregnet, aber ich bin mit einer fröhlichen, mit einer guten Grundstimmung losgefahren. Ich finde dieses Gefühl, wenn du aufbrichst zu so einer Reise, wo wirklich auch eine Herausforderung, eine Strecke vor dir liegt, auch eine Landschaft, die es zu überwinden, das wäre falsch formuliert, sondern die es zu erleben, zu erfahren im wahrsten Sinne des Wortes gilt, zu entdecken gilt. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich alles bei mir habe. Das habe ich hier schon öfter gesagt, auch bei anderen Reisen, anderen Abenteuern. Aber dieses Gefühl, alles bei dir zu haben, was du jetzt brauchst für die nächsten Tage oder Wochen, je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Das ist so ein wunderbares Gefühl auch der Freiheit, weil du ja quasi tun und lassen kannst, was du möchtest. Du kannst nach links abbiegen, du kannst nach rechts abbiegen. Du hast nicht vorgebucht, wo du an dem Abend schlafen wirst, in welcher Unterkunft oder so. Du bist im Prinzip völlig frei und mit diesem Gefühl fährst du los. Vor allen Dingen war es bei mir so, dass ich die Tage und Wochen vorher wirklich viele Termine hatte, sehr viel von A nach B gefahren bin vielen Erwartungen nachkommen musste, gefühlt auch. Und die waren in dem Moment auch weg, weil ich wusste, für die nächsten Tage habe ich nichts weiter vor, als Fahrrad zu fahren. Auch das ein wunderbares Gefühl. Und mit diesem Gefühl bin ich losgefahren. Dann kam ich zum Kochelsee. Das war so mein erstes Ziel. Der Kochelsee, den ich ja auch kannte von meiner Deutschland-Expedition, wo ich mit dem Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt mich durchgeschlagen habe. Da kam ich auch am Kochelsee vorbei und habe ganz viele Orte auch wiedererkannt, an denen ich war. Und auch das war so was ganz Besonderes. Das hat dieses Regenszenario dann ein bisschen aufgewogen. Und ich habe einfach vieles Kleines entdecken können in dem Regen, ob es geregnet hat oder nicht, war mir in dem Fall völlig egal. Viele Erinnerungen kamen da hoch. Vom Kochelsee bin ich dann an den Walchensee, der liegt direkt dahinter, und habe da zwischen Kochelsee und Walchensee, wo ich dachte, das ist nur so ein Katzensprung, eigentlich das erste Mal auch gemerkt, oha, hier sind richtig Steigungen drin auf dieser Route. Ich komme ja aus dem Norden, hier gibt's keine Berge. Ja, der höchste Berg Hamburgs, der ist 116 Meter hoch. Da guckst du dich natürlich dann schon ein bisschen um, obwohl ich das auch gewohnt bin, in den Bergen unterwegs zu sein. Zwischen dem Kochelsee und dem Walchensee, der höher liegt als der Kochelsee, in einem Waldstück, da waren Steigungen, auch Schotterpiste, wo ich nicht mehr hochkam. Trotz meiner Schaltung, meiner sehr, sehr guten Schaltung, die ich an dem Fahrrad habe, darüber werde ich später auch nochmal ein paar Sätze verlieren. Also eine Schaltung, die wirklich echt viel erlaubt und auch leichte Gänge erlaubt, kam ich einfach da nicht mehr hoch, weil ich natürlich auch ein bisschen Gewicht auf meinem Rad hatte und dachte, oha, das geht jetzt hier aber gut los. Musste dann schieben, aber auch das war in Ordnung. Und teilweise an einer Steigung, die halt wirklich heftig ist, wo du dann ohnehin nur noch sehr, sehr langsam fährst, ist es auch fast egal, ob du dann fährst oder schiebst, weil die Geschwindigkeit mehr oder weniger die gleiche ist. Am Walchensee habe ich dann zu Mittag gegessen und da kam zum ersten Mal so ein kleines bisschen die Sonne raus und es hörte auf zu regnen. Ich habe da gegessen, weil, noch das an dieser Stelle, mein Essenskonzept folgendes war: Ich wollte so wenig wie möglich mitnehmen, was ich brauche, um mir Essen zuzubereiten. Das heißt, ich hatte auch keinen Gaskocher dabei. Ich hatte ohnehin wenig Nahrungsmittel dabei, weil das ja alles Gewicht ist. Und ich wusste, ich komme immer wieder durch Orte durch, wo ich essen kann oder wo ich mir eben was holen kann, was ich dann brauche. Und wenn es nur einmal kurz ein Riegel ist oder eine Banane irgendwo in einem Supermarkt. Schon auf dem Weg zum Walchensee war ich einmal in irgendeinem Supermarkt kurz und habe mir einen Smoothie, eine Banane und einen kleinen Riegel oder so geholt und bin dann weitergefahren, weil ich das sonst ja hätte mittransportieren müssen. Und so konnte ich einmal kurz anhalten und habe dieses Gewicht gespart. Was ich dabei hatte, um das vorwegzunehmen, wir kommen später nochmal zur Ausrüstung und zur Packliste und so, aber was ich an Essen dabei hatte, waren ein paar so Gels, so Energy Gels, zwei für jeden Tag, also insgesamt 8 Stück, 8 so kleine Packs und genauso viele kleine Energieriegel. Die hatte ich dabei, einfach für einen Notfall, wenn ich dann doch nichts finde oder jetzt einfach dringend was brauche. Wie gesagt, am Walchensee dann Mittag gegessen. Es ist ja so, dass mittlerweile das Essen in Restaurants ziemlich teuer ist. Logischerweise, es ist alles teuer geworden, aber das ist schon ordentlich, finde ich. Und deshalb habe ich das auch nicht dreimal am Tag gemacht, sondern da geguckt, dass ich da auch so einen Mittelweg finde. Es ist natürlich aber schön, dann mal was Warmes zu bekommen, gerade wenn es so einen halben Tag geregnet hat und du wirklich ja auch viel gestrampelt hast, viel Kalorien verbraucht hast. Vom Walchensee ging es dann weiter nach Mittenwald, das Isartal hoch, also der Oberlauf der Isar. Die Isar entspringt etwas weiter höher noch oberhalb von Mittenwald und Scharnitz. Scharnitz ist dann der nächste Ort und das ist wirklich einer der schönsten Abschnitte überhaupt auf der ganzen Strecke gewesen. Also diese Gegend dort, wo die Isar entspringt, beziehungsweise wo der Oberlauf der Isar verläuft. Karwendelgebirge, ja, an der Seite mit Blick auf diese wunderbaren Berge. und dann eben auch auf Straßen bzw. Wegen unterwegs, die jetzt nicht asphaltiert waren. Durch wunderschöne Wälder hindurch, die so morastig fast wirken, weil eben die Isar da überall auch in kleinen Adern, also kleine Zuflüsse hat. Das ist wirklich wunderschön. Und in der Retrospektive würde ich sagen, wenn ich jetzt keine 570 Kilometer fahren will oder auch keine 500 und ich habe 4 Tage Zeit und ich will aber von München aus Fahrrad fahren, dann ist das wirklich eine gute Zielregion, um sich die vielleicht ein bisschen näher anzugucken, noch ein bisschen ja intensiver zu erschließen und wirklich sich da Zeit zu nehmen. Ich bin weiter über so einen kleinen Pass oder Sattel sozusagen drüber, dann rein in das Inntal, also rüber nach Österreich und war dann natürlich zum ersten Mal in einem Tal unterwegs, in einem großen, also dieses Tal, was dann letztlich auch Richtung Brenner führt, wo du diese großen Verkehrsadern hast, sprich eine Autobahn, die da durchläuft, Gleise, die da durchlaufen, meist eben auch noch eine kleinere Nebenstraße, die da durchläuft und Fluss, der da durchläuft, durch so ein Tal, logischerweise, weil dieser Fluss das Tal ja geprägt hat über Jahrmillionen. Und das hat Vor- und Nachteile, in diesen Tälern unterwegs zu sein oder neben diesen großen Verkehrsadern. Meist sind die Fahrradwege sehr, sehr gut. Es ist relativ flach, weil so ein Fluss in einem großen Tal ja nicht steil abfällt, sondern ja, ganz langsam bergab läuft. Und sich dann dort hochzuarbeiten, das merkst du eigentlich kaum, wenn der Radweg direkt am Fluss läuft. Dort zum Teil sogar direkt neben der Autobahn. Der Radweg führt aber auch manchmal weg und dann über kleinere Straßen, da sind dann wieder mehr Steigungen dabei. Dieses Tal hoch, dann irgendwann ab Richtung Brenner. Und viele sind ja diese Autobahn schon mal gefahren, die Brenner Autobahn, die verläuft erst unten am Fluss und irgendwann läuft sie dann wie so auf Stelzen oder Brücken immer höher und erst fährst du mit dem Fahrrad eben unterhalb, weit unterhalb von dieser Straße, dieser Autobahn, die dann oben verläuft. Das heißt, du kriegst auch gar nicht so viel davon mit. Irgendwann musst du aber natürlich auch da hoch Richtung Brenner und dann wird's richtig steil. Ich habe das alles am allerersten Tag noch gemacht. Ich bin am ersten Tag 200 Kilometer gefahren und von München bis über den Brenner. Wenn du oben am Brenner bist, geht's natürlich erstmal ordentlich bergab. Bin auch noch ein bisschen bergab gerollt dann an diesem ersten Tag und habe mich dann umgeguckt nach einer Möglichkeit zu übernachten. Hatte meine Hängematte dabei, brauchte also 2 Bäume und irgendeinen Spot etwas abseits von der großen Straße. Und das war gar nicht so einfach, weil es rechts und links sehr steil hochging. Ja, also die Berge sich da sehr steil hochzogen. Und zwar so steil, dass kaum ein Rein- oder Rankommen war an die Bäume an diesen Bergflanken. Ich sag oft, einer der Vorteile des Schlafens in der Hängematte ist, dass du auch an einem Hang schlafen kannst, wo du auf dem Boden gar nicht liegen kannst. Die Hängematte hängt ja immer im Lot, die hängt immer gerade. Du musst natürlich aber erstmal schaffen, sie irgendwie hinzuhängen. Du musst deinen Kram ja irgendwo hinstellen. Und wenn es so steil ist, dass immer alles direkt runterfällt oder du gar nicht keinen Zugang findest, dann ist es natürlich auch kein guter Spot. Ich habe dann aber was gefunden am Rande von so einer Art kleinen Hütte, Café, Biergarten, der geschlossen war. Da führte so ein kleiner Pfad in den Wald hinein zu einem Abschnitt, der zwar auch steil war, wo aber so ein bisschen terrassenartig eben auch Abschnitte waren, die ein bisschen weniger steil waren. Da habe ich auf jeden Fall 2 Bäume gefunden, habe die Hängematte quasi so quer über diesen Pfad, diesen Weg gespannt, wusste, da kommt sowieso keiner lang, habe mein Tarp aufgespannt, weil Regen angesagt war für die Nacht und habe da sehr nahe am Radweg den Brenner runter, sehr nahe an dieser kleinen Gastro, die aber wie gesagt geschlossen war und auch am nächsten Morgen erst um 11 aufmachte, sehr nah dran sozusagen an der Infrastruktur, aber wunderbar unsichtbar da dann die Nacht verbracht. Ein richtig, richtig guter Spot, hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich so einen guten finde. Gut geschlafen, sogar so gut, dass ich am nächsten Morgen erst etwas später aufgebrochen bin, als ich das eigentlich so geplant hatte. Aber ja, Pläne sind ja ohnehin dann hinfällig. Das ist das Schöne daran, ich habe es eben gesagt, frei zu sein und nicht an solche Zeiten so gebunden zu sein. Ich hatte ja viel geschafft am ersten Tag. Das war auch das Ziel, am ersten Tag schon mal eine gute Grundlage zu legen, um dann ja nicht mehr so viel Kilometer im Nacken zu haben, beziehungsweise vor der Nase zu haben, um es dann rechtzeitig nach Venedig zu schaffen. Gleich so nach 1-2 Kilometern an diesem zweiten Morgen habe ich jemanden getroffen, der auch mit dem Fahrrad unterwegs war. Und zwar das erste Mal jemanden getroffen, der auch mit dem Fahrrad unterwegs war und richtig viel Gepäck dabei hatte, also eine längere Tour gemacht hat. Ich habe auch an dem Tag vorher natürlich schon Leute mit dem Fahrrad getroffen, viele mit E-Bikes, die dann Tagestouren oder Ausflüge machen, aber niemanden, der wirklich länger unterwegs war. Und an diesem Morgen war halt jemand, der mir erzählte, er ist schon irgendwo aus dem Balkan gestartet und seit Monaten unterwegs und jetzt langsam wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland rein. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie das so ist. Das war sehr nett. Er hat im Zelt geschlafen und wohl auch nur ein paar Kilometer weiter. Also wir waren am Ende der Nacht gar nicht so weit voneinander entfernt. Dann ging es für mich weiter dieses Tal runter und es war wirklich ein Traum, einfach rollen zu lassen und runterzufahren, nachdem ich am Tag vorher echt ordentliche Höhenmeter gemacht habe. Sterzing war der nächste Ort und da habe ich erstmal gefrühstückt, denn ich hatte ja auch zum Frühstück jetzt nicht viel dabei. Bin in Sterzing in einen kleinen Supermarkt, habe mir da Sachen besorgt zum Frühstück, habe mich vor diesen Supermarkt gesetzt in die Sonne und er hat diesen Moment genossen. Objektiv betrachtet ein unspektakulärer Moment, aber für mich ein total schöner, da in der Sonne zu sitzen, auf dem Boden vorm Supermarkt und ja in Ruhe was zu essen, was zu trinken und den Tag so beginnen zu lassen. Er hatte für mich ja schon begonnen, aber so richtig nochmal zu starten, auch kulinarisch in den Tag. Wenn man jetzt von Sterzing aus dem Tal weiter folgt, dann kommt man irgendwann nach Bozen und auch über die Alpen. Aber ich bin vorher abgebogen nach Bruneck, also nochmal wieder ein anderes Tal, kurz hinter Bruneck, wieder ein kleineres Tal. Und da wurde es dann nochmal besonders schön, wieder Schotterstraßen. Ich durfte wieder Höhenmeter machen und klettern, aber eben auch durch Wälder fahren und bewegte mich dann langsam hinein in dieses Berggebiet der Dreizinnen, Naturpark Dreizinnen und in die Dolomiten. Beeindruckende Bergformationen, die mir sich aber nicht alle so richtig offenbarten, weil das Wetter da dann auch nicht so klar war. Es wieder angefangen hatte zu regnen an dem Nachmittag, was natürlich schade war, aber trotzdem ist es ja zum einen so, dass du immer wieder diese Berge auch durchblitzen siehst, dass so ein bisschen neblig-wolkige Stimmung in den Bergen auch was Besonderes, sehr Mystisches haben kann und dass du ja irgendwo auch spürst, was da um dich rum ist. Also wenn du jetzt nicht ganz abgestumpft bist und wenn du nicht im Auto sitzt mit einer Klimaanlage und voll aufgedröhnter Musik und da nur so durchfliegst, dann spürst du das, was da um dich rum ist, auch wenn es regnet. Dadurch, dass es die Tage vorher immer wieder geregnet hat, gab es auch hier und da mal Probleme, dass der Weg überschwemmt war, ja, zum Beispiel Wasserstand. Ich hatte schon vorher an dem Tag bei so einer Unterführung, also wo der Radweg unter Bahngleisen durchging, bin ich nicht durchgekommen, weil da Wasser stand. Und zwar so tief Wasser stand, dass ich da nicht einfach hätte durchschieben können mit meinem Rad. Und da musste ich einmal so einen kleinen Trampelpfad folgen und das Rad dann über die Gleise rübertragen oben und auf der anderen Seite wieder runter. Das ging Das hat wunderbar funktioniert. Vorher hatten mich schon Radfahrer gewarnt, die mir entgegenkamen. Da gibt es kein Durchkommen, da geht's nicht weiter. Ich habe gesagt, ich fahre mal hin, ich gucke mir das mal an und bin letztlich auch rübergekommen. Da oben in dem Naturpark Drei Zinnen kam ich auch auf so einem Schotterweg dann an der Stelle vorbei, wo der Weg quasi durch einen Fluss führte und dieser Fluss dann so viel Wasser führte, dass ja es nötig war, runterzusteigen vom Rad und das da durchzuschieben, also Schuhe auch auszuziehen und das durchzuschieben. War ganz lustig, weil auch eine Gruppe von Radfahrern mit E-Bikes waren, die da auch durch mussten und das auch geschafft und gemacht haben. Das war aber auf jeden Fall ein großes Trara und großes Thema und das Wasser war sehr kalt. Und wir haben uns gemeinsam ein bisschen übereinander amüsiert. Aber ich bin relativ schnell durch und dann weiter hochgeklettert, hoch über diesen Pass geklettert, mit dem Rad geklettert und auf der anderen Seite wieder abgefahren. An dem Abend war es so, dass mir sehr kalt wurde, weil es geregnet hat, weil die Temperaturen da oben recht niedrig waren, relativ niedrig waren und es halt immer bergab ging danach, also nach diesem Pass. Und du dann ja schnell auskühlst auf dem Rad, weil du dich nicht mehr wirklich bewegst. Du hast viel Fahrtwind aufgrund der höheren Geschwindigkeit und da wird es dann schnell kalt. Da brauchst du halt vernünftige Ausrüstung. Letztlich ist eine Regenjacke ja wunderbar, die Wind abhält. Die habe ich ein bisschen spät angezogen. Ich hatte Handschuhe zwar dabei, die habe ich aber auch nicht angezogen, weil die nicht wasserdicht waren. Also war mir insgesamt einfach ein bisschen kalt. Und es galt dann wieder, eine Unterkunft zu finden an diesem Abend. Ich habe Abend gegessen in einem Ort in Cortina d'Ampezzo, habe mir eine Pizza bestellt, musste die übrigens draußen essen, weil drinnen angeblich alles reserviert war. Das heißt, ich saß auch noch draußen, wo ich mich drauf gefreut hatte, mich aufzuwärmen, habe mir extra einen Tee bestellt, einen Kamillentee, der hat mich auch nicht so richtig warm gemacht. Dann habe ich den Gedanken gehabt, ach Mensch, guck doch mal, ob du nicht spontan doch eine Unterkunft hier findest, dann wärmst du dich einmal richtig auf, trocknest deine Sachen alle, lädst vielleicht deine Powerbank, dein Handy nochmal auf, damit du da die nächsten Tage auch kein Thema hast. Und hab dann aber in dem Ort nur Möglichkeiten, Zimmer gefunden, ab 200 Euro aufwärts, die meisten eher über 300 und das kam überhaupt nicht in Frage. Dann habe ich nochmal weiter geguckt und gesehen, so 20 Kilometer weiter, mehr oder weniger auf meiner Route, da gibt's so ein Berghotel, da kannst du für 70 Euro die Nacht bleiben, inklusive reichhaltigem Frühstück sogar. Und das habe ich dann kurzerhand online reserviert und bin da noch hingefahren. Habe dadurch am zweiten Tag auch nochmal echt viele Kilometer insgesamt gemacht. Wahrscheinlich 150, 160, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Wenn dieser Podcast, diese Folge erscheint, dann habe ich das aufbereitet und dann stelle ich euch die Route, die ich gemacht habe, auf jeden Fall online, auch mit einer Information, Tag 1, Tag 2, wie viel Kilometer bis wo und so. Das kommt dann spätestens in den Newsletter rein, habe ich ja gesagt, am Sonntag. Gerade habe ich es nicht genau im Kopf, wie viel Kilometer es am zweiten Tag waren, weil es für mich auch nicht so entscheidend ist, ob es jetzt 10 mehr oder weniger sind. Ich habe diese Nacht dann in dem Hotel verbracht, was sehr, sehr gut war. Ich habe mich gut erholen können, habe natürlich die Beine schon ordentlich gemerkt, habe sehr gut gegessen am nächsten Morgen und wusste dann, so, jetzt geht's fast nur noch bergab. Durch die Täler, dann Richtung italienische, ich weiß gar nicht, wie diese Ebene heißt, also die Ebene, wo letztlich dann auch Venedig liegt, die Ebene, die zwischen Meer und den Alpen sich erstreckt. Aber erstmal ging es noch durch die Berge, auch wenn es bergab ging, durch ein ganz schönes Tal, in dem die Orte aber wirklich wie ausgestorben waren. Ganz, ganz viele verlassene Häuser. Wir haben ja hier in den letzten Wochen schon das Thema Lost Places ausführlich behandelt, auch im Podcast. Und davon gab es da sehr, sehr viele, also Gebäude, die einfach verlassen waren, in denen niemand mehr wohnte. Ich habe keine Orte gesehen, wo wirklich niemand mehr war, aber es war in der Regel so, dass vielleicht ein Drittel der Gebäude in einem Ort noch bewohnt war, zwei Drittel aber nicht, das stand leer. Das ist natürlich so ein bisschen traurig, auch zu sehen, dass da diese Orte ja verkommen und vernachlässigt werden. Es gibt ein bisschen Industrie, relativ wenig Tourismus dort in dem Tal, das ich runtergefahren bin, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Hänge wieder sehr steil waren. Also da gab es wenig Möglichkeiten, jetzt wirklich rein zu wandern. Das wurde eher industriell genutzt dort, dieses Tal, und ja, die Wassermassen, die daneben durch das Tal fließen. Das ist ja oft so, dass sich da dann eben Industrie in der Vergangenheit angesiedelt hat, als das noch eine größere Rolle gespielt hat, dass man eben nah an diesen Ressourcen und an diesen Wasserwegen und so weiter ist. Aber das ist heute nicht mehr so relevant industriell und deshalb offenbar einfach eine Ecke, in der die Orte aussterben im wahrsten Sinne des Wortes. War auch gar nicht so einfach, dann was Vernünftiges zu essen zu finden, hat aber funktioniert, und ich bin am Abend schon in dieser Ebene dann gewesen, also da, wo wirklich ich raus war aus den Bergen, bin bis ungefähr 80 Kilometer vor Venedig gefahren, habe da nochmal die Route verlassen, weil ich für die Übernachtung in so ein Waldstück rein wollte, nochmal leicht den Berg hoch, und habe da dann auch wirklich einen Spot gefunden, der perfekt war. Richtig im Wald drin, in einem sehr, sehr schönen Mischwald, ja, auch nicht mehr nur Nadelwald wie in den Alpen ja meist, sondern ein schöner, richtig sattgrüner Mischwald. Uneinsehbar diese Stelle, an der ich war, alles gerade, Bäume ohne Ende, an denen ich meine Hängematte aufhängen konnte. Ich brauche ja nur zwei, aber es standen viele in richtig, richtig gutem Abstand. Dann aufgebaut, war auch gar nicht ganz so spät an dem Abend, das heißt, es war noch halbwegs hell, konnte in Ruhe aufbauen, konnte mein Tarp vernünftig spannen, denn es war Regen angesagt, das war wichtig, und das stellte sich dann später auch noch als ja wirklich wichtig heraus. Denn als ich lag und schlief, irgendwann in der Nacht fing es dann an zu gewittern. Und zwar ordentlich zu gewittern. Bestimmt 1-2 Stunden. Und da bist du dann in der Hängematte natürlich erstmal wach und schaust dir dieses Schauspiel an. Guckst, ob dein Tarp hält, ob der Regen nicht doch an der Seite irgendwie reinkommt. Aber ich hatte das wirklich gut aufgespannt und das hielt alles. Es ist aber natürlich auch spannend, dann zu gucken, wann kommt jetzt der Blitz? Wie lange dauert das, bis der Donner da ist? Wie nah ist das Gewitter wohl? Wie hell blitzt es hier? Und so lag ich eine Zeit lang wach. Fängst dann auch an, dir Gedanken zu machen darüber, ob dein Fahrrad so gut steht, an den Baum gelehnt, an dem deine Hängematte befestigt ist, weil ein Fahrrad ja metallisch ist, logischerweise, und es vielleicht doch besser wäre, wenn du es 20 Meter weiter irgendwo an Baum stellst. Das habe ich dann aber nicht gemacht. Ich bin nicht nochmal raus. Ist auch alles gut gegangen. Aber theoretisch wäre das natürlich besser gewesen. Irgendwann war das Gewitter durch und ich habe dann wieder meinen Schlaf gefunden. Habe wirklich auch tief und gut geschlafen, bis auf einmal ein Geräusch zu hören war, das mich total aus diesem Schlaf gerissen hat. Und zwar sehr, sehr nah an meinem Zelt. Ich spiele euch dieses Geräusch einmal vor, wie sich das angehört hat. Ihr könnt ja mal überlegen, was das sein könnte. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen schon, was das ist. Da habe ich nämlich auch kurz drüber gesprochen und dieses Geräusch mal reingestellt. Das ist ein Rehbock, der bellt. Das heißt wirklich bellen bei Rehen. Ein Geräusch, wenn du das erste Mal das hörst und nicht weißt, was es ist und liegst da draußen im Wald, dann geht dir ganz schön die Düse. Aber wenn du es weißt, dann ist klar, dass du von so einem Reh natürlich nichts zu befürchten hast, dass da keine Gefahr für dich ausgeht. Aber es ist schon beeindruckend, es holt dich natürlich sofort komplett aus dem Schlaf. Du sitzt also aufrecht in deiner Hängematte und denkst, wow, okay, was ist denn hier los? Aber dieses Geräusch entfernte sich dann, das Reh zog weiter und ich konnte dann irgendwann wieder schlafen und wachte morgens, ja, nicht so super erholt, weil ja doch einiges los war in der Nacht mit dem Gewitter und dem Reh und ich hier und da noch so andere Geräusche, mal so ein entferntes Grunzen gehört hatte. Aber ich war unversehrt, mir ging's gut und ich bin mit einem guten Gefühl auch in diesen letzten Tag gegangen. Es ist oft so, wenn du draußen schläfst, dass du vielleicht nicht so super schläfst, dass ein, zwei Stunden Schlaf fehlen. Aber das ist meine Erfahrung, dass du dann trotzdem irgendwie mit einer guten Energie in den Tag reingehst, dass so diese Müdigkeit dann meist erst etwas später kommt, an dem folgenden Abend oder an dem nächsten Tag oder so. Ja, und dann nur noch 80 Kilometer rein bis nach Venedig. Das war ja mehr oder weniger dann ein Katzensprung. So gegen Vormittag, Spätvormittag kam ich schon in die Vororte von Venedig, habe da nochmal was gegessen und bin mittags dann über die große Brücke rübergefahren nach Venedig, das ja eine Insel ist und in dieser Bucht von Venedig liegt. Ich selbst war noch nie in Venedig. Das war das erste Mal, dass ich nach Venedig gekommen bin. Und es war natürlich auch ein besonderes Einlaufen in diese Stadt als jemand, der da jetzt gerade mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren ist und sich natürlich auch ein bisschen als etwas anderes fühlt, sicherlich nicht als etwas Besseres, aber doch nicht so als einer der Touristen, der oder die da eben in Venedig unterwegs sind. Also ja, Venedig ist ja einfach eine Touristenhochburg, das ist klar, aber ein Touristenwahnsinn auch irgendwo. Und da aber sich so nicht ganz als Teil davon zu fühlen, sondern als ein bisschen was anderes. Ich habe sogar versucht, mit dem Fahrrad dann nach Venedig, also richtig in die Stadt reinzukommen, in der ja keine Autos fahren. Also da gibt es ja letztlich nur kleine Gassen, Brücken, Kanäle. Und auf diesen Kanälen fahren Boote, kleinere und größere, und das ist das Fortbewegungsmittel, wenn du nicht zu Fuß unterwegs bist. Und in Venedig selbst, also in der Stadt drin, sind Fahrräder eigentlich verboten. Du darfst noch nicht mal Fahrräder schieben durch die Stadt. Ich habe aber, als ich über die Brücke rüber war, bei Google Maps einfach mal den Strand eingegeben vor Venedig. Also es gibt vor Venedig noch so eine vorgelagerte, langgezogene Insel, Lido heißt die. Und auf dieser Insel ist mehrseitig ein Strand. Und ich wollte natürlich diese Reise am Strand beenden. Hab also diesen Strand eingegeben bei Google Maps, als ich nach Venedig reinkam, und dann auf Fahrrad gedrückt, und dann wurde mir eine Route angezeigt und die führte erstmal so in die Stadt rein. Also habe ich mein Fahrrad dann doch an die Hand genommen und das ein Stück durch die Gassen geschoben. Und diese Route endete dann vorerst an so einem Kanal, an der Haltestelle von den Schiffen, die da fahren. Die sogenannten Vaporettos, das sind die Wassertaxen. Und jetzt dachte ich, ja, guck ich mal, ob ich mit dem Fahrrad auf so ein Vaporetto raufkomme. Hab mir eine Tageskarte gebucht, kostet 25 Euro da. Und kam das erste Schiff, was zur Lido-Insel fuhr, zum Strand. Und ja, der hat relativ klar gesagt, mein Freund, mit dem Fahrrad kommst du hier nicht rauf. Ich habe dann kurz mit ihm gesprochen und er sagte, ja, versuch's mal beim nächsten, kannst Glück haben, manchmal nimmt dich vielleicht einer mit, aber in der Regel ist er eigentlich verboten. Also habe ich dann nochmal gewartet aufs nächste Schiff. Da war leider ein noch viel energischeres No, direkt vom Kapitän sogar. Also wusste ich, ja, ich glaube, das wird hier nichts. Bin also umgedreht mit dem Rad und habe das dann eingeschlossen in einer sogenannten Bike-Garage. Das ist ganz interessant, das gibt's da in Venedig. Das ist im Prinzip eine Box, in die du dein Fahrrad reinfährst. Da kannst du auch Taschen und so weiter lassen. Also sie ist wirklich geschlossen. und es kostet 10 Euro für 24 Stunden diese Box zu mieten. Da kannst du dann alles lassen und gehst dann zu Fuß in die Stadt. Das habe ich gemacht, habe dann meine Tageskarte für die Vaporettos genutzt, um doch noch zur Lido-Insel zu fahren, um da an den Strand zu laufen. Musste da dann nochmal eine Ecke laufen, bis ich an einen Strand kam, der auch kostenlos war und nicht privat und kostenpflichtig. War dann aber tatsächlich am Meer, konnte ins Meer springen und hatte mein Ziel erreicht. Auf dem Rückweg habe ich mir noch ein bisschen Venedig angeschaut, bin dann durchgelaufen, war da überhaupt nicht einmal in einem Restaurant, sondern habe mir nur auch im Supermarkt noch was zu essen geholt, habe mein Fahrrad später wieder aus der Bike-Garage geholt, bin zum Busbahnhof in den Bus gestiegen, mein Fahrrad wurde hinten auf dem Gepäckträger hinterm Bus befestigt und bin dann über Nacht wieder über die Alpen zurückgefahren mit dem Bus und war am nächsten Morgen früh um 4:30 wieder in München. Rechtzeitig, um noch ein paar Stunden Schlaf nachzuholen, rechtzeitig, um am Nachmittag meine Familie zu treffen, beziehungsweise einen Teil davon mit meinem Sohn ins Stadion zu gehen und dabei zu sein, ja, bei diesem grandiosen Auftakt in die Fußball-Europameisterschaft mit vielen, vielen Toren. Das war also der Ritt über die Alpen. Ich habe es ganz schön gemerkt in den Beinen, ordentlich Muskelkater gehabt. Es waren auch einfach unfassbar viele Eindrücke, die es zu verarbeiten galt. 4 Tage war ich unterwegs, hat sich angefühlt, als wären es 10 gewesen. Was da an einem Tag alleine drin war. Ja, dieser erste Tag in München gestartet und du fährst über den Brenner. Was da alles an Landschaft dazwischen lag und natürlich auch an anderen Eindrücken, die du so hast. Aber die Landschaft so zu erfahren, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen auf dieser Reise, die Alpen nochmal neu zu verstehen. Wo läuft welches Tal, welcher Fluss, warum über den Pass jetzt rüber und die Berge, was grenzen die von was wieder ab? Also dieses Gebirge nochmal ein bisschen besser verstanden zu haben, das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme von dieser Reise. Was noch in mir arbeitet, ist die Frage, die ich vorhin eingangs schon angesprochen habe, mit diesem Kompromiss, was möchte ich in welche Zeit reinpacken, wie viel Erleben ist dann dabei, wie viel Runterreißen ist dann vielleicht auch dabei, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das jetzt falsch war, sich diese Kilometer vorzunehmen, also diese große Strecke auch in einer kurzen Zeit vorzunehmen, weil dich das ja auch immer irgendwo hinbringt zu bestimmten Erfahrungen und eben auch gerade dazu, zum Beispiel jetzt dieses Gebirge so zu erfahren, ja, sich so zu erschließen und dann letztlich natürlich auch so zu erleben. Aber dieses achtsamere, intensivere Erleben, das ist dann natürlich nicht ganz so im Fokus. Und das ist was, was ich für mich nochmal mitnehme, auch aus dieser Tour, da zu gucken, wie ich das in Balance bekomme. Einerseits sich Herausforderungen zu suchen, ja auch körperliche, andererseits zu gucken, wie kann ich auf der anderen Seite achtsamer unterwegs sein und mir vielleicht mal noch eine längere Zeitspanne suchen, um mir eine Sache ganz genau anzugucken und nicht eine Landschaft zu erfahren. Ich glaube nicht, dass das eine besser oder wichtiger als das andere ist, sondern dass wir da eine Balance finden sollten. Da bin ich dran, dass ich die für mich persönlich herstelle. Jetzt nochmal zum Thema Ausrüstung, ganz kurz, ja, eine Übersicht, was hatte ich wirklich dabei? Erstens das Fahrrad. Das Fahrrad war ein Gravelbike, habe ich schon gesagt, von einem Hersteller hier aus Hamburg. Ist ein Aluminiumrahmen, kein Rad, was jetzt 5000 Euro kostet, sondern eher so ein mittelklassiger Preis. Hat, das war ganz entscheidend, eine Schaltung 2x12, ganz neue Shimano-Schaltung. Und viele Gravelbikes, die haben vorne nur ein Kettenblatt. Das heißt, es wird nur hinten geschaltet. Ich habe auch so ein Rad von Bombtrack, eins, mit dem ich auch super zufrieden bin und auch viele Touren schon gemacht habe. Aber da hast du natürlich nicht ganz so eine große Bandbreite an, ja, Schaltmöglichkeiten. Das fand ich sehr, sehr hilfreich auf der Route, die ich gefahren bin, weil ich doch sehr steile Abschnitte gefahren bin, die sich immer wieder abgewechselt haben, aber auch mit weniger steilen oder dann bergab Abschnitten. Und durch diese 2x12 Schaltung konnte ich wirklich sehr viel variieren und habe immer den richtigen Gang gefunden, kam immer gut hoch, beziehungsweise eben dann aber auch mit ordentlich Tempo runter, wenn ich das wollte. Dann die Taschen, die ich dabei hatte, waren wasserdichte Bikepacking-Taschen von Ortlieb. Gibt's auch andere Firmen, aber ich schwöre total auf die von Ortlieb. Einmal so eine Arschrakete, wie man im Umgangsjargon in der Szene sagt, also eine Tasche, die hinten unterm Sattel befestigt ist und so nach hinten rausgeht. Dann eine Rahmentasche, eine relativ kleine, so dass ich noch zwei Trinkflaschen am Rahmen befestigen konnte. Eine Lenkerrolle vorne und eine kleine Tasche, die so auf dem Oberrohr des Rahmens sitzt. Und dann habe ich vorne an der Vordergabel rechts und links noch so Fassungen, die so kleine Packsäcke aufnehmen können. Und da war rechts und links ein kleiner Packsack mit relativ wenig Gewicht drin. So, was war da drin in den Taschen? Schlafsack. Klar, logischerweise Hängematte. Underkilt ist die Isolierung von unten, ja, für die Hängematte, damit es von unten nicht so kalt wird. Hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht, wollte ich aber gerne dabei haben, weil ich nicht wusste, auf welcher Höhe ich übernachte und wie kalt es da wird. Die Hängematte übrigens ohne Moskitonetz, weil ich auch dachte, da in den Bergen brauche ich vielleicht nicht unbedingt Moskitonetz und spare Gewicht, wenn ich eine Hängematte ohne nehme. Tarp, also einen Regenschutz, einen leichten dabei gehabt und so eine Notisomatte, eine ganz einfache. Habe ich euch ja auch schon mal von erzählt, packe ich euch auch in den Newsletter rein, die kaum was wiegt, die aber würde ich jetzt nichts finden für die Hängematte zum Aufhängen, eben mir ermöglicht, auf dem Boden zu schlafen. Dann zu den Klamotten, Regenjacke, Regenhose, eine Radhose, also eine gepolsterte Radhose, eine kurze, darüber eine Radshorts, dann Radschuhe, ja, auch nur ein paar Schuhe dabei gehabt, auch ein sehr, sehr gutes Modell, mit dem ich total zufrieden bin, eins, mit dem man auch halbwegs vernünftig laufen kann, obwohl Klicks darunter sind und ich deshalb eben nur dieses eine Paar Schuhe dabei hatte. Ein Radtrikot aus Merino-Wolle, zusätzlich ein Merino-Shirt, so ein langes für die Nacht, so eine Dreiviertel-Merino-Unterhose, auch zur Not, falls ich nochmal was Wärmeres brauche und eben auch für die Nacht. Und eine Jacke, eine etwas wärmere, eine ganz leichte Isolationsjacke. Alles Zeug, was leicht ist und was ich klein zusammenstopfen kann, also kein großes Packmaß. Eine Unterhose, eine frische für die Reise zurück im Bus, denn wenn du Rad fährst und so eine Radhose drunter hast, trägst du darunter in der Regel keine Unterhose. Also diese gepolsterte Radhose ist im Prinzip deine Unterhose. Zwei Paar Socken, dann war es das an Klamotten schon. Das war alles, was ich an Klamotten dabei hatte. Ja, was dann noch kam, ist natürlich so ein bisschen Kosmetika, auch auf das Nötigste reduziert. Karten und Geld, Portemonnaie habe ich gar nicht dabei gehabt, sondern wirklich nur die Karten rausgenommen, ein bisschen Bargeld. Mein Smartphone hatte ich dabei, eine Powerbank hatte ich dabei, ein kleines Stativ, um Fotos zu machen, kaum gebraucht, aber das hatte ich auch dabei, packe ich euch auch in den Newsletter, welches das ist. Licht fürs Fahrrad, Beleuchtung, dann Zeug, falls ich mal einen Platten habe, einen extra Mantel hatte ich noch dabei, einen extra Schlauch, Flickzeug, Werkzeug, eine Fahrradpumpe. Das war's. Plus die Sachen, die ich vorhin schon genannt habe, also so Energy Gels und Energieriegel. Ah klar, ein Fahrradhelm natürlich noch und so ein Schlauchtuch, also so ein Buff, ein Schutz für den Kopf, beziehungsweise eben einen, den du auch um den Hals machen kannst, wenn es da mal frisch ist. I am here. Freunde und Freundinnen natürlich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche ist dann schon 2025. Da beginnt wieder was ganz Neues. Für uns, für mich, für einige Teilnehmer beginnt das neue Jahr sogar ganz besonders, weil wir im Freiraus Neujahrscamp sind. Zum ersten Mal eine kleine Reise, eine Veranstaltung, Seminarreise könnte man sagen.
Ja, mit dem Titel Frei raus, wo wir gemeinsam Zeit draußen verbringen werden, wo wir gemeinsam nach vorne gucken werden, an ein paar persönlichen Themen arbeiten werden. Bin ganz gespannt und freue mich drauf. Es wird im Frühjahr, Ende März, noch eine weitere solche Veranstaltung geben. Beide sind schon ausgebucht, aber irgendwann gibt's dann auch neue Termine für die zweite Jahreshälfte. Werde ich in meinem Newsletter kommunizieren, wenn es soweit ist. Und den, hab's eingangs schon gesagt, könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast, aber auch darüber hinaus Dinge, die mir so über den Weg laufen, Inspirationen, Gedanken und so weiter und so fort. Also kommt gut ins neue Jahr, kommt gut rüber, macht euch eine gute Zeit, hört euch gerne auch nochmal durchs Archiv, auch das habe ich eingangs ja gesagt. Ich werde im nächsten Newsletter nochmal die Top-Folgen, die meistgehörten Folgen dieses Jahres auflisten und unabhängig davon könnt ihr natürlich auch fleißig selbst stöbern. Es gibt mittlerweile fast 300 Folgen, wenn ich richtig informiert bin, beziehungsweise neulich diese Zahl richtig gelesen habe, dann stehen wir kurz vor der 300. Folge. Ich glaube nicht, dass es da irgendwas Besonderes gibt, aber das bedeutet, wir haben eine Menge Folgen schon produziert und die könnt ihr euch alle reinziehen. Viel Freude dabei und weihnachtliche Grüße aus Hamburg. Als hätte ich das geskriptet, laufe ich jetzt gerade hier an einem Haus vorbei, was so wunderbar schrecklich illuminiert ist mit weihnachtlichen Dekorationen. Oh wei, blaue Lichter, blinken, blinken, ein schöner, großer, roter Nikolausstiefel, eine Kutsche, ein Schlitten, Kutsche, so ein Quatsch, ein Schlitten natürlich mit Rentieren, ganz viele Girlanden und Blinker, Blinker. Ho, ho, ho. And I heard sometimes.